Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Claudia Deeg.
Herzlich willkommen, Dorothee Schneider. Schön, dass Sie da sind.
Sehr gerne.
Wenn diese Sendung zu hören und zu sehen ist, sind Sie schon in Tokio für die Olympischen Spiele. Was sollten Sie dann auf keinen Fall zu Hause vergessen haben? Denn Nachschicken ist langwierig, schwierig und wahnsinnig teuer.
Auf keinen Fall sollte ich die Sachen für Showy vergessen.
Das Pferd, Showtime.
Showtime, genau. Und er liebt Bananen und die hat er auch im Flugzeug in seinem Doggybag dabei.
Was ist sonst noch dabei? Ich glaube, ein Glücksbringer hat vor allem ihr Mann immer in der Hosentasche, richtig?
Genau, ein Hufeisen, was mein Mann immer mit sich trägt, wenn ich wichtige Prüfungen reite und wenn er mitfiebert, und dann ist das immer im Säckel mit dabei und das ist mittlerweile wirklich schon Pflicht, weil das bringt bestimmt Pech, wenn man es vergisst. Also das muss dabei sein.
Und das Hufeisen natürlich nach oben gerichtet.
Genau, damit nichts rausfällt, das Glück.
Eben. Reisen Sie denn grundsätzlich eher mit viel oder mit weniger Gepäck?
Zugegebenermaßen eher mit viel.
Und das liegt nicht nur an den Pferden, sondern auch an Ihnen selbst?
Ja, manchmal kann ich mich nicht so ganz entscheiden. Und jetzt gerade nach Tokio ist es natürlich auch, da fällt die Entscheidung nicht so schwer, weil wir haben bestimmte Kleiderordnungen im Stallbereich bei den Pferden und auch dann im Privatbereich auf den Wegen haben wir die Adidas-Kleidung an. Also es ist relativ limitiert und deswegen fiel mir dieses Mal die Entscheidung nicht schwer, und mein Gepäck ist relativ klein, das vom Pferd ist relativ groß.
Da können wir gleich nochmal ausführlich drüber reden. Waren Sie schon jemals in Japan?
Nein, das ist mein erstes Mal. Mhm. Leider haben wir ja nicht die Möglichkeit, ganz viel zu sehen, weil wir uns in einer Blase bewegen, also quasi die Sportarena und das Hotel, und wir haben nicht die Möglichkeit, die Stadt zu besichtigen. Wir haben eine App auf dem Handy, die uns begleitet, die quasi unsere Wege kontrolliert. Aber trotzdem, Olympia ist Olympia und wir versuchen das jetzt zu genießen.
Es sind Ihre dritten Olympischen Spiele. In diesem Jahr ist alles anders. Sie haben es eben schon angedeutet. Ein großer Grund natürlich, die Spiele wurden um ein Jahr verschoben wegen Corona. Jetzt finden sie trotzdem statt. Ist es in Ihren Augen richtig?
Also ich glaube, wenn Experten Hygienekonzepte aufstellen und entscheiden, dass das so machbar ist, im Sinne auch der Pandemie, dann, und es gibt ja viele Regeln, die wir dort einzuhalten haben. Die Sportler haben sich alle vorbereitet. Es ist viel lange anstrengende Vorbereitungszeit, sehr viel Herzblut dabei. Und auch jetzt auf mich bezogen mit dem Pferd. Es sind ja immer zwei Sportler, die auf dem Punkt fit sein dürfen und auch nicht zu alt werden dürfen. Deswegen ist es im Sinne der Sportler, finde ich schon toll, dass es stattfindet, eben mit diesem Hygienekonzept, und dass alle eben im Sinne der Pandemie unterwegs sind. Aber es ist schön, dass wir hinfahren dürfen.
Aber ohne Zuschauerinnen und Zuschauer, was macht das mit Ihnen? Was erwarten Sie da?
Nun, ich bin es jetzt schon ein bisschen gewöhnt, weil ich schon einige Prüfungen und Veranstaltungen durchlebt habe ohne Zuschauer. Es fehlt natürlich riesig was, weil die Menschen, die mitfiebern, die sich begeistern für diesen Sport, die einfach dabei sind. Und
wobei es bei der Prüfung selbst ist, ist ja mucksmäuschenstill.
Ja, aber die Stadien, also jetzt zum Beispiel in London, das Stadion, da waren 23.000 Menschen beim Reitsport dabei, und das ist Wahnsinn. Sie reiten ein, es ist mucksmäuschenstill. Also beim Einreiten wird man begrüßt mit Applaus. Und dann reitet man in die Prüfung ein und dann ist es mucksmäuschenstill. Und wenn man dann die Schlusslinie reitet und kommt zum Stehen und kommt zum abschließenden Gruß, dann tobt das Stadion, die Menschen springen auf und klatschen und jubeln, und das ist schon Gänsehaut pur. Mhm. Und das ist natürlich schade, dass wir das jetzt nicht so erleben können, aber es ist, wie es ist, ohne Zuschauer, es ist so entschieden. Ich denke, einige Sportler haben dann vielleicht auch einen besseren Fokus darauf, auch
weil's
für die Pferde ist es vielleicht ein bisschen easier, dass die Atmosphäre nicht zu, sagen wir mal, zu brenzlig wird im Stadion, aber trotzdem, es ist jetzt so ohne Zuschauer. Ich versuche es trotzdem zu genießen. Aber ein kleiner Wermutstropfen ist es natürlich schon ohne Zuschauer.
Von Framersheim nach Tokio. Ein Kollege aus der Sportredaktion hat mir gesagt, eigentlich ist es ein kleines Wunder, dass Sie in diesem Jahr bei Olympia dabei sind. Hintergrund ist der Vorfall im Frühjahr, als bei der Ehrenrunde nach einem Wettbewerb Ihre Stute Rosi plötzlich zusammenbrach, Aortaabriss, und Sie stürzten. Deshalb, wichtige Frage, wie geht's Ihnen? Was macht das Schlüsselbein?
Alles gut. Also ich, natürlich hat man an so einem Vorfall mental zu knabbern. Es ist also, ich sag ganz ehrlich, die ersten 2-3 Wochen konnte ich da schlecht drüber sprechen, weil einfach das emotionale Verhältnis zum Pferd auch unwahrscheinlich da war und immer noch ist. Und aber es ist am Heilen, mental am Heilen, und mein Schlüsselbein ist auch gut am Abheilen. Ich reite schmerzfrei und mittlerweile auch ohne diese Weste. Manchmal habe ich noch ein Tape, aber insgesamt bin ich da wirklich froh, dass das jetzt so schnell so gut verheilt ist, dass ich noch die Chance bekomme, bekommen habe, für die Olympischen Spiele zu qualifizieren.
Das heißt, diese Schutzweste ist auch nicht im Gepäck nach Tokio, sondern die bleibt zu Hause.
Nein, die bleibt zu Hause, die ist auch aus Neopren. Und ich glaube, bei den Temperaturen in Tokio und mit der Luftfeuchtigkeit wird das dann etwas schwierig und anstrengend. Und ich habe es zu Hause auch getestet. Es geht ohne Weste, und über dem Frack wäre das sowieso schwierig geworden. Also Weste bleibt zu Hause.
Sie nennen Ihre Pferde ja gerne Sportpartner. Warum ist Ihnen das so wichtig?
Weil wir einfach ein partnerschaftliches Verhältnis haben. Ich versuche zu meinen Pferden immer ein tolles und harmonisches, emotionales Verhältnis aufzubauen. Und wir sind ja zusammen unterwegs. Und deswegen ist es eine Partnerschaft. Und wir wollen zusammen die Dinge erarbeiten und dann auch zelebrieren mit einem gut vorbereiteten Weg davor, auch für das Pferd, dass das Pferd gut damit zurechtkommt. Und es ist ein Geben und ein Nehmen und ein Miteinander. Und deswegen ist es für mich ein toller Partner.
Sie haben die Olympia-Qualifikation geschafft, werden mit dem Hannoveraner Wallach Showtime an den Start gehen. Trotz allem, was Sie eben auch geschildert haben, selbstverständlich ist das nicht. Zwicken Sie sich da manchmal?
Nein, es ist absolut nicht selbstverständlich, weil in Deutschland unter die besten 3 im Dressurreitsport zu kommen, ist sehr, sehr schwer. Es wird auf einem sehr hohen Niveau geritten, und es ist auch nicht selbstverständlich, dass 2 Lebewesen auf dem gleichen Moment so fit sind, dass sie das leisten können. Und da bin ich natürlich nach London, dann Rio und jetzt nach Tokio super, super stolz, dass meine Pferde das so mit mir machen, dass wir so zusammenkommen und dass wir jetzt nochmal die Möglichkeit haben, die 3. Olympischen Spiele. Und Showtime ist wirklich mein Herzenspferd. Ich habe ihn selber ausgebildet, und es macht einfach Spaß, sich mit ihm zu präsentieren. Und deswegen, ja, es muss ich mich wirklich zwicken, dass wir jetzt nochmal dabei sind und das auch genießen können.
Zu welcher Musik reiten Sie?
Es ist vor allen Dingen der Titel The Show Must Go On von Queen. Und es ist einfach ein sehr rhythmischer Titel, und The Show Must Go On, Showtime. Und it's Showtime, er ist fit. Und diese Musik ist einfach ja absolut passend, dynamisch, rhythmisch. Natürlich auch kombiniert mit noch anderen Stücken im Galopp. Aber diese Kürmusik ist 100%ig Showtime. Und deswegen macht es so einen Spaß, auf diese Musik zu reiten.
Wer entscheidet das eigentlich? Vor allem auch, ob Pop oder Klassik. Denken Sie sich das alles selbst aus?
Ja, also man überlegt, man hat ja bestimmte Pflichtlektionen zu absolvieren. Aber natürlich überlegt man sich dann die Wege, die Choreografie. Und dann überlegt man sich, welche Musik könnte zu diesem Pferd und zu mir persönlich so passen, dass wir uns ja einfach das Gänsehaut kriegen, wenn wir einreiten, dass es einfach zusammenfließt. Und das entscheidet man selber, in welche Richtung man geht. Das ist natürlich ein längerer Prozess, weil das ist ja eine Kür, die dann auf höchstem Niveau auch präsentiert wird. Und ich habe es mir lang angehört und lang überlegt, aber ich finde, die Musik passt einfach 100%ig zu ihm.
Gibt es denn auch Momente, in denen das Pferd vielleicht auf die Musik nicht so reagiert, wie Sie sich das wünschen, und Sie sagen, nee, mit der Musik klappt es nicht, wir brauchen einen anderen Titel?
Ja, das gab es schon, auch jetzt in einer bestehenden Kür, nicht von Showtime, von einem anderen Pferd, da war ein Stück dazwischen, habe ich gedacht, Mensch, das müssen wir austauschen, da machen wir, versuchen wir das anders zu kombinieren und gehen vielleicht auch in eine andere Musikrichtung. Also ich finde immer, es ist so super wichtig beim Kürreiten, dass der Funke auch für einen selber überspringt, die Musik geht an und man möchte eigentlich tanzen mit dem Pferd zusammen. Und wenn da so das Gefühl ist, boah, da ist vielleicht so ein kleiner Haken drin oder das gefällt mir nicht so 100%ig, dann sollte man das auch austauschen. Und das ist mir auch schon mal passiert, ja.
Showtime kennt lange Reisen. Er war ja schon bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio dabei, als sie mit der Mannschaft Gold geholt haben. Ist das ein Vorteil, mit so einem erfahrenen Pferd an den Start gehen zu können?
Absolut. Also er war 10-jährig in Rio. 10 Jahre für ein Grand Prix Pferd ist sehr, sehr jung. Da war er quasi, ist er gerade erst in diese, in Windeseile, in diese Stufe hat er sich qualifiziert und hat dann so performt, dass er sich auch unter die besten drei für Rio damals qualifizieren konnte. Aber mittlerweile ist er natürlich gereift, hat noch mehr Kraft bekommen, ist einfach in einer guten Form und ich glaube, und hat viel erlebt, auch an Atmosphäre erlebt in den Stadien und deswegen ist das, glaube ich, auch, ist wirklich auch ein Vorteil, mit einem erfahrenen Pferd zu reisen.
Und er kennt das Reisen. Das ist ja ein riesiger logistischer Aufwand. Sie haben das auf Instagram gepostet, was da alles verladen wird. Schildern Sie bitte mal, wie das funktioniert, wie die Pferde fliegen, also in einem Extraflugzeug. Sie sind nicht dabei.
Nein, die Pferde fliegen in einem Cargo-Flugzeug. Es sind in diesem Flieger jetzt von Emirates 38 Pferde eingeladen worden. Das sind immer Container, kleine Container, wo die Pferde wie in einem Pferdeanhänger zum Beispiel oder in einem LKW zu zweit drinstehen. Relativ breit, so dass sie noch Platz haben, sie haben die Möglichkeit, was zu trinken und was zu essen. Und diese Container werden auf dem Boden mit den Pferden verladen und dann über eine Hebebühne in den Flieger reingebracht, reingerollt sozusagen. Und dabei ist natürlich das ganze Gepäck, was man zum Reiten braucht, was die Pferde rundrum brauchen. Das ist schon eine ganz, ganz große Logistik, die man dann auch für das individuelle Pferd mit sich schleppt, in Anführungszeichen, um dann auch optimal aufgestellt zu sein an dem Zielort, in dem Moment Tokio.
Und so ein Start und eine Landung, das stelle ich mir ja schon irgendwie ein bisschen heikel vor. Also der Pilot muss gut sein.
Ja, es ist so geregelt, dass diese Cargo-Flieger mit den Pferden ganz langsam steigen. Also die starten nicht sehr steil, sondern eben mit einem ganz soften Steigflug und landen so auch. Bei Turbulenzen muss man natürlich schauen, aber in diesem Flieger sind 9 Plätze. Für Menschen, die mitfliegen, in unserem Flieger fliegt Isabel Wert mit. Sie hat schon sehr, sehr viel Erfahrung mit den Pferden beim Fliegen. Auch Tierärzte sind dabei, noch Pfleger von einer anderen Nation. Also aber nur 9 Personen, die sich dann quasi auf diese Pferde aufteilen. Und wenn mal irgendwas sein sollte, wie gesagt, muss auch ein Tierarzt dabei sein, dass man da auch direkt helfen kann.
Und dann Zwischenstopp Dubai, dann Empfang in Tokio. In einer fremden Umgebung, da muss dann direkt eine vertraute Person da sein.
Ja, in unserem Fall ist es jetzt unser Mannschaftstierarzt. Die sind schon vorweggeflogen. Auch die Mitarbeiter, die sich um die Pferde auch mit kümmern, sind schon vorweggeflogen und gelandet, sind im Moment am Flughafen in dieser langen Phase der Ankunft sozusagen. Der Mannschaftstierarzt nimmt die Pferde an, aber dann übernehmen auch direkt die Mitarbeiter die Pferde, die sonst auch mit den Pferden zusammen sind. Und ich habe ihn ja zum Flieger gebracht, also hinbringen gelungen, Abholung gelingt hoffentlich auch, noch sind sie ja in der Luft, aber alles ist bestens organisiert, dass die Pferde immer jemanden bei sich haben, den sie kennen.
Damit jemand auch da ist, der weiß, dass Showtime am liebsten hinter den Ohren gekrault wird.
Da wissen Sie aber interner.
Ja, das habe ich in irgendeinem YouTube-Video habe ich das gesehen. Gibt es eigentlich andere Sportlerinnen und Sportler, die noch mehr Equipment dabei haben als die Reiterinnen und Reiter?
Da fragen Sie mich jetzt was.
Bestimmt nicht, oder?
Also ich glaube, das ist schon relativ viel.
Recherchieren Sie das bitte mal vor Ort. Das ist meine Hausaufgabe an Sie, weil das ist ja der Wahnsinn, was man alles dabei haben muss. Ich meine, und andere, die haben wahrscheinlich nur so 2-3 Sporttaschen, ja? Ist schon irre.
Ja, das ist richtig. Aber da im Pferdesport ist schon relativ viel Material unterwegs.
Und jetzt waren die Tiere ja vorher auch noch in Quarantäne in Aachen. Das heißt, da waren Sie ja dann auch. Haben Sie dort trainieren können? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Richtig, die Aachener SIRS, wo immer das CAIO stattfindet, ist ja ideal für solche Events, beziehungsweise in dem Moment diese Quarantäne. Waren dann doch viele Pferde vor Ort, aber wir haben ja dort ganz, ganz viele Trainingsmöglichkeiten, ganz, ganz viele Reitplätze, Wiesen, Platz für die Pferde. Und dort waren wir jetzt quasi in Kombination Quarantäne und Trainingslager. Die Bundestrainerin war da, der Mannschaftstierarzt, der Teamchef, so dass wir da jetzt eine tolle Vorbereitung Öffnungszeit hatten, die Pferde in Quarantäne waren, auch PCR-Tests wie bei Menschen gemacht wurde, weil wir ja diesen Virus, diesen Herpesvirus auch Anfang des Jahres hatten bei den Pferden. Also alles bestens untersucht, dass sie gesund und munter nach Tokio fliegen können. Und von der Quarantäne aus ging es dann direkt nach Lüttich zum Flughafen.
Sie sind 52 Jahre alt, Spitzensportlerin, aber auch Unternehmerin. Das wollen wir an der Stelle nicht vergessen, denn Sie leiten ja das Gestüt. Geben Sie uns mal bitte einen Einblick. Wie sieht ein normaler Tag auf Ihrem Gestüt St. Stephan aus? Wann stehen Sie auf? Wann gehen Sie ins Bett? Und dazwischen passiert was?
Also Arbeitsbeginn ist um 6.30 Uhr. Da ist erstmal das Team füttert und wird sich erstmal kurz mit dem Stall beschäftigt. Ich fange relativ zügig an mit dem Reiten, bin ungefähr bis um 14.30 Uhr konstant am Reiten, 14.30 Uhr, 15 Uhr.
Mit unterschiedlichen Pferden?
Mit unterschiedlichen Pferden, natürlich nicht auf einem Pferd so lange, sondern Trainingseinheiten mit den Pferden, die bei mir ihren Platz gefunden haben, die bei mir zur Ausbildung stehen, für die ich die Verantwortung von Besitzern übernommen habe, um sie weiterzubringen im Sport. Damit beschäftige ich mich über den Tag. Dann gebe ich die ein oder andere Unterrichtseinheit für Schüler oder auch anfahrende Schüler. Und oder auch am PC gibt es auch mittlerweile Systeme.
Okay.
Und dann habe ich eine Bürozeit auch am Nachmittag und werde dann so zwischen 18 und 19 Uhr fertig.
Das heißt, normalerweise, wenn keine Corona-Pandemie ist, sind Sie auch noch an vielen, vielen Wochenenden unterwegs natürlich. Bleibt da noch Zeit für Privates, Freizeit, Freunde?
Da muss man, glaube ich, extrem darauf achten, dass diese Zeit bleibt. In der Hauptsaison, sage ich mal jetzt, wenn wir nicht in einem Corona-Jahr sind, sondern in einem normalen Jahr, bin ich doch 35 Wochenenden im Jahr unterwegs. So dass, und das ja auch schon ab donnerstags meistens, weil bei den größeren Turnieren hat man ja auch einen Wettcheck zu absolvieren mit den Pferden, das ist dann meistens noch vorgestellt. Und das ist schon zeitraubend, aber ich liebe meinen Beruf und mein Mann ist auch sehr, sehr gerne unterwegs. Aber mal einen Kurzurlaub zu machen und nicht diesen Fokus auf dem Pferd, sondern auch mal was anderes zu sehen, ist, glaube ich, super, super wichtig. Das sind aber wirklich reduzierte Tage. Also ganz viel Zeit haben wir dafür nicht. Aber diese Selbstständigkeit ist eben so. Ich habe die Verantwortung über die Pferde und auch über die Ausbildung. Bin froh, dass ich das gemacht habe. Ich liebe meinen Beruf. Und das andere, die Freunde und den Urlaub, muss man natürlich zwischendurch noch mit einplanen. Möchte ich auch. Ist auch sehr, sehr wichtig. Aber im Moment, in der Hochzeit, bleibt dafür natürlich nicht zu viel Zeit.
Und während Corona, inwiefern war das für Sie dann ein Problem oder hat es vielleicht auch ein bisschen für Langsamkeit in Ihrem Geschäft gesorgt?
Absolut. Man ist demütiger geworden. Man ist einfach, man wurde entschleunigt. Diese hektische Reiseformat, was man vielleicht vorher hatte, das ist wirklich runtergefahren worden und man hat Dinge erledigt, also mehr Zeit mit der Familie verbracht. Ich war mehr in meinem Team und habe zu Hause meinem Team unterstützt. Man erledigt Dinge, die man vielleicht über die Zeit auch mal hat liegen lassen.
Jetzt sagen Sie nicht, dass Sie den Speicher oder den Keller ausgerüstet
haben. Sozusagen, und es ist sehr, sehr befriedigend und aufbauend, wenn man das dann erledigt hat. Also diese Zeit hatte auch Vorteile und hat wirklich entschleunigt. Und das ist, glaube ich, auch mal wichtig gewesen.
Und Sie sind alle gesund durchgekommen. Das ist natürlich auch wichtig, ja, an der Stelle.
Ja, wir sind alle gesund durchgekommen und auch meine Eltern sind schon geimpft, sind ja auch schon über 85. Und das Team hatte auch Glück. Wir haben natürlich gut aufgepasst und wir hatten in der Zeit auch dass also nicht viel Besuch gekommen ist, sondern dass wir das auch runter reduziert haben und auch die Hygienemaßnahmen eingehalten haben. Aber wir hatten Glück bei uns, weil das ja in so einem Pferdebetrieb auch nicht so einfach, wenn dann auf einmal einer vom Team krank werden würde mit Corona, auf einmal muss das ganze Team in Quarantäne, wer kümmert sich denn dann um die Pferde? Und hatten wir wirklich Glück, wir haben gut aufgepasst und wir hatten Glück, wir sind ohne Corona durchgekommen bisher.
Sie haben eben die Ausbildung angesprochen. Nur damit man das vielleicht, wenn man nicht gar keinen Einblick so hat in dieses Geschäft, dass man das versteht. Also es gibt Menschen, die haben tolle Pferde und vertrauen ihnen diese Tiere an zur Ausbildung. Aber diese Pferde gehören ihnen dann nicht. Also jetzt auch Showtime ist nicht ihr eigenes Pferd.
Richtig. Das sind nicht meine eigenen Pferde. Die werden mir anvertraut zum Ausbilden. Showtime habe ich zum Beispiel schon bekommen, da war er 3,5-jährig, jetzt ist er 15. Ich habe ihn selber angeritten oder ausgebildet und weitergebracht in dem Sport. Und so ist das auch mit anderen Pferden. Die Menschen vertrauen mir ihre Pferde an zur Ausbildung. Es ist natürlich unterschiedlich, wie lange. Manche Pferde sind eben 1-2 Jahre da und werden dann zum Beispiel von den Besitzern selber geritten danach oder verkauft.
Aber wenn jetzt zum Beispiel Showtimes Besitzerin sagen würde, der ist jetzt so super, den verkaufe ich jetzt, weil damit macht man dann natürlich einen Riesengewinn. Und dann stehen Sie ohne Pferd da, im übertriebenen Sinne etwas.
So ist das. Also in diesem Sport ist es schon wichtig, auch Mäzen zu haben, die dann auch, wenn sie dieses Pferd zur Verfügung stellen, auch hinter einem stehen und einem das Pferd nicht in der heißen Phase sozusagen dann wegnehmen. Showtime gehört einer ganz tollen Freundin von mir und deren Schwester. Und die zwei Damen unterstützen mich unwahrscheinlich toll. Hier nochmal ein Dankeschön dafür. Das ist nicht selbstverständlich, sowas. Und sie würde mir das Pferd nie wegnehmen. Sie weiß auch, dass Showtime ist einfach ein Schätzchen. Showtime ist mein absolutes Herzenspferd. Und sie weiß das und sie würde mir den auch nie wegnehmen. Aber natürlich passiert das auch auf dem Wege der Ausbildung, dass sich auch mal ein Besitzer dafür entscheidet, ich stoppe das hier und ich möchte das Pferd verkaufen oder selber reiten. Das passiert und das ist auch bitter in dem Moment, wenn das natürlich in so einem Moment kommt, wie es in die für Deutschland-Phase geht und auf Championate, dann ist das natürlich noch bitterer. Aber, ich hatte bisher Glück, jetzt die letzten Jahre zumindest. Anfangs hatte ich auch viele Pferde, die dann einfach irgendwann weggegangen sind und verkauft wurden. Das ist dann schon auch ein Einschnitt und auch hart für einen Ausbilder und einen Sportler in dem Moment, der ja auf seinen Sportpartner auch dann angewiesen ist. Aber Showy zum Glück bleibt.
Und haben Sie dann, ist jetzt vielleicht eine blöde Frage, aber haben Sie überhaupt eigene Pferde?
Ja, ich habe auch eine Zuchtstute. Ich habe einen Hengst, der heißt Kaiserkult. Das war den haben wir auch selber gezüchtet. Und das war auch mein erstes Kaderpferd für Deutschland. Der ist aber mittlerweile auch in die Jahre gekommen. Der ist 23. Aber mir ist es, der ist sozusagen in Rente und genießt sein Nachsportlerleben. Und es ist mir auch sehr wichtig, dass die älteren Pferde noch ihr Programm und ihr Wellness bekommen. Und es gibt ein paar eigene Pferde, die ich auch selber gezüchtet habe, beziehungsweise mein Vater. Und die sind mit dabei.
Aber ich sag mal, so ein in Anführungsstrichen Spaßpferd, mit dem Sie am Wochenende mal über ein Stoppelfeld galoppieren, sowas gibt's nicht, oder?
Naja, sozusagen sind es alles Spaßpferde. Aber dass, wenn ich mal zu Hause bin und mal eine Runde ins Gelände oder mal über den Reitplatz galoppieren im leichten Sitz und mal ein bisschen Spaßprogramm, das findet immer statt. Und das ist auch super wichtig, finde ich, für den mentalen Ausgleich fürs Pferd. Also, dass das Pferd quasi auch ein Programm rund um das Reiten und auch beim Reiten hat. Also, sprich die Gymnastizierung und der mentale Ausgleich, das Paddock, das im Sand chillen, das über die Wiese galoppieren, gehört für die Pferde einfach dazu, gehört auch wirklich fest zu meinem Konzept, weil ich das ganz wichtig finde in der Kombination mit dem Sport, dass das Pferd auch Pferd sein darf. Und dann ist dann auch eine ganz andere mentale Bereitschaft und der Körper auch ganz anders gefestigt, wenn die Pferde eben noch dieses Außenrum-Programm auch genießen können.
Jetzt gibt es ja Geschichten über Pferdeflüsterer. Welche Rolle spielt die Kommunikation? Ganz ehrlich, betreiben Sie da was? Reden Sie mit den Tieren?
Es ist, glaube ich, eine Kombination aus Ansprechen, aus Loben, also diese Motivation, die entweder von oben oder von unten kommt, dieses Miteinander, zum Beispiel Showtime wohnt bei mir vor der Haustür sozusagen, ich gehe die Treppe runter und stehe vor seiner Box und er ist einfach, ich rufe ihn oder auch Sammy Davis oder auch Faustus, die kommen alle sofort mit den Köpfen aus der Box und wiehern und man merkt, dass sie sich freuen, wenn sie einen sehen und das ist so eine tolle Rückmeldung, auch ganz, ganz wichtig für diesen Sport in meinen Augen. Die Kommunikation mit dem Pferd, das emotionale Verhältnis, die Harmonie, das Merken, was dem Pferd wichtig ist oder was das Pferd gerne möchte, diese Rückmeldung. Und nur dann ist, glaube ich, auch dieser Sport das, was es ist, diese Harmonie zusammen, diesen Sport im Viereck zu zelebrieren können. Das geht nur, wenn man Hand in Hand geht und sich auch mit dem individuellen Pferd und dem individuellen Charakter beschäftigt.
Sie haben vor gut 20 Jahren den Hof von Ihrem Vater übernommen, haben eben schon angedeutet, er hat selber ja auch Pferdezucht betrieben, ist auch selbst geritten. War denn Ihr Weg von klein an klar? Also war das programmiert?
Programmiert nicht, aber ich hatte diesen Pferdevirus direkt eingesogen und der konnte mir auch nicht mehr genommen werden. Also ich habe nach dem Abitur zuerst eine hier bei der Wiesbadener Volksbank eine Banklehre absolviert, mit dem Gedanken, dass ich lernen möchte, mit Mensch und Geld umzugehen und
die
ganzen Hintergründe zu erfassen, genau. Aber dann natürlich auch diese ganzen Qualifikationen im Reitsport gemacht und ich wusste, dass ich mein Talent, mein Spaß auch gerne zu meinem Beruf machen würde. Und das habe ich getan. Ich habe alle Qualifikationen dafür gemacht und bin sehr, sehr froh, diesen Weg gegangen zu sein.
Meisterprüfungen nicht nur im Bereich Zucht und Haltung, sondern auch in der Sparte Reiten. Und dann im Juni 2019, noch gar nicht so lange her, wurden Sie mit dem Titel Reitmeister ausgezeichnet. Das ist schon was Besonderes, oder?
Das ist was sehr Besonderes, weil es einfach auch belohnt den Weg, den man geht mit dem Pferd, den ausbilderischen Weg. Und den Reitmeistertitel, da, als das mir präsentiert wurde, da hatte ich schon wirklich Gänsehaut, weil das schon was ganz Besonderes, was man im Gepäck mitnehmen kann und auch stolz drauf sein kann.
Jetzt sind Sie an einem Rosenmontag in Mainz geboren, haben Sie mir erzählt, und sind aufgewachsen in Wiesbaden. Das geht ja eigentlich gar nicht. Wie konnte das passieren?
Tja, meine Mama wollte nach Mainz ins Krankenhaus. Aber
Ihre Eltern hatten dann einen Hof bei Wiesbaden, die Domäne Mechtelshausen. Und da sind Sie ja dann quasi auch mit Pferden schon von Anfang an in Kontakt gewesen. Sie turnten aber auch und haben mit dem Voltigieren begonnen, richtig?
Richtig. Ich habe Leistungstouren gemacht, Voltigieren, auch gleich, wie gesagt, der Kontakt zu dem Pferd. Ich saß bei meinem Papa auch immer schon vor dem Sattel. Also ich habe ganz früh angefangen, mich damit zu beschäftigen, auch die Bewegungsart vom Pferd einzusaugen und natürlich auch meinen eigenen Körper zu finden, sprich Leistungstouren. Das ist eine tolle Kombination gewesen. Habe mich dann lange in der Kombination Leistungstouren, Voltigieren und Reiten, auch Springreiten. Ich bin lange auch beides geritten, Springen und Dressur, aber habe mich dann irgendwann fokussiert auf das Dressurreiten, weil mich einfach die Harmonie zwischen Reiter und Pferd begeistert und habe das dann zu meinem Beruf gemacht und bilde jetzt Dressurpferde aus.
Gerade Mädchen und junge Frauen interessieren sich ja oft für Pferde. Im Spitzensport waren es dann aber oft die Männer, die sich durchgesetzt haben. Also ich kann mich natürlich noch erinnern, auch ich habe mich für Pferde interessiert als Kind, als Jugendliche. Rainer Klimke, Josef Neckermann, das ist ja so, mit denen bin ich aufgewachsen. Wann hat sich das gedreht, ist Ihr Eindruck? Gerade in der Dressur, ja?
Zu welchem Zeitpunkt das sich gedreht hat, das weiß ich jetzt nicht so, aber man sieht ja doch, auch wenn man ausbildet, ich bilde auch Auszubildende aus, ist seit vielen Jahren doch viel mehr weibliche als männliche Azubis, die sich bewerben. Und das ist, Sie haben recht, das war anfangs mal eine größere Männerdomäne, hat sich aber total gewandelt. Ich weiß, dass ich mit meinen Eltern in Wiesbaden am Pfingstturnier auf der Tribüne gesessen habe und Josef Neckermann ist damals noch auf diesem großen Springplatz, da war auch das Dressurviereck aufgebaut, Dressur geritten, habe ich noch zu meinen Eltern gesagt, ich möchte auch irgendwann mal für Deutschland Olympiade reiten. Es ist wahr geworden, aber dieser Beruf ist mittlerweile doch, sind doch sehr, sehr viele Frauen mehr unterwegs, sieht man ja jetzt auch am Team.
Ein reines Frauenteam auch.
Sie haben sich etwas zurückgezogen aus dem Dressursport. Aber es sind immer noch einige tolle Reiter unterwegs.
Wie ist denn eigentlich im Moment die Konkurrenz international aufgestellt? Also wer sind die schärfsten, die größten Konkurrenten jetzt bei den Olympischen Spielen?
Ich glaube, dass sehr, sehr viele Reiter wirklich gut unterwegs sind. Und ich würde sagen, Dänemark ist im Moment wirklich auf dem aufsteigenden Ast, beziehungsweise sie sind sehr, sehr gut aufgestellt. Die Engländer sind sehr gut aufgestellt mit Charlotte Dujardin auch und Karl Hester. Es sind die Holländer sehr gut unterwegs wieder.
Also ja, es ist kein Selbstläufer.
Nein, absolut kein Selbstläufer. Also wir sind in der komfortablen Lage, dass wir drei Pferde haben in der Mannschaft, die, das nennt man beim Dressurreiten, über 80% ihre Prüfungen absolvieren können, in einer hohen Bepunktung, sage ich mal. Das hat sonst, glaube ich, im Moment kein Team, drei Pferde, die so performen können. Aber trotzdem, die sind alle top unterwegs und die Pferde müssen ja auch alle gesund sein. Und wir müssen uns schon wirklich fokussieren und anstrengen, damit wir da im Team hoffentlich eine super Leistung bringen.
Kurios ist ja, dass eine ihrer Schülerinnen startet bei den Olympischen Spielen, eine Französin, also für die französische Mannschaft. Wie wird das sein, wenn sie sich da begegnen?
Ja, so wie es sonst auch ist. Es ist einfach ein super harmonisches Verhältnis zu Morgan. Und ich unterstütze sie dort. Wir trainieren zusammen. Wir machen das sonst. Kommt sie öfter mal zu mir oder ich zu ihr. Oder wir machen das über Equiviso am Monitor. Und sie ist gut drauf. Sie hat sich auch in den letzten Monaten noch mal richtig gesteigert. Und ich bin gespannt. Also wir werden uns dort absprechen. Wir werden dort zusammen unsere Trainingseinheiten machen. Ich werde sie unterstützen und hoffe natürlich, dass sie in Tokio auch toll performen kann.
Das Interesse am Reitsport in Deutschland ist jetzt mein ganz subjektiver Eindruck, hat in den vergangenen Jahren zugenommen. Vielleicht auch angeschoben durch Totilas, also ich meine das Wunderpferd 2010 gekauft für geschätzt 10 Millionen. Spielte das eine Rolle, glauben Sie?
Ich glaube, das hat für unseren Sport schon viel gebracht, dadurch, dass Totilas sehr populär war. Am Anfangs noch mit Edward Gall unterwegs aus Holland, dann nachher mit Matthias Rath hier aus der Nähe von Frankfurt. Das Pferd hat schon sehr, sehr viel Eindruck hinterlassen und ja auch in den Printmedien und im Fernsehen oft präsent gewesen. Ich glaube schon, dass das Medieninteresse geweckt hat und unseren Sport nach vorne gebracht hat.
Wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen, mit guten Pferden lassen sich Millionen verdienen. Klopfen bei Ihnen auch arabische Scheichs an, die ein Pferd haben wollen?
Nein, also diese Grand Prix-Pferde, die sind sehr teuer. Aber ich sage jetzt mal, für Showtime wurde schon viel Geld geboten. Er wurde zum Glück nicht verkauft und er ist ja selbst ausgebildet. Aber diese Zahlen, die man da liest, die sieht man natürlich für so ein Grand Prix-Pferd öfter. Also diesen 10-Millionen-Preis natürlich von Totilas nicht. Aber diese Pferde sind schon sehr teuer, weil sie einfach, weil es ganz, ganz wenige davon gibt, die auf dem Niveau so performen können, dass sie für ein Land auf die Olympiade fahren können. Mhm. Und gerade hier in Deutschland ist das sehr, sehr eine hohe Leistungsdichte. Aber es sind schon, wird schon viel Geld dafür bezahlt für diese Pferde.
Welche Rolle spielt in dem Zusammenhang Doping? Hat sich da was verändert in den vergangenen Jahren?
Also wir sind ja die Reiter, so wie die Pferde, in einem Pool, in dem die sogenannte NADA und in dem wir kontrolliert werden. Wir haben ein System, wo wir immer eintragen, an welchem Ort wir uns aufhalten, in welchem Hotel zum Beispiel wir übernachten, ob wir zu Hause sind oder nicht, dass wir quasi immer zu finden sind.
Okay.
Und bei den Pferden ist es genauso. Da ist immer der Standort hinterlegt und dass sie eben auch außerhalb der Championate und der Turniere eben Trainingskontrollen durchführen, sodass da schon relativ viel unternommen wird, um da dem Schindluder sozusagen vorzugreifen, dass da nicht irgendwas an Medikamenten benutzt wird. Also das wird schon sehr stark kontrolliert und abgesichert. Das ist auch gut so.
Ich habe jetzt gelesen, mir war der Fall gar nicht bekannt, dass der Reiterweltverband einen Dressurreiter aus Brasilien gesperrt hat, der jetzt auch gar nicht teilnehmen darf bei den Olympischen Spielen, weil er das Pony seiner Tochter misshandelt haben soll. Und das ist ein Video aus dem vergangenen Jahr. Also es gibt so Fälle, passiert Ihnen das auch, dass auf so einem Level Sie manchmal denken, ach, wie gehen die mit den Pferden um? Kommt das vor?
Also es ist auf diesem hohen Level zum Glück nicht oft zu sehen. Aber natürlich hat man mal den Gedanken, wenn man rechts und links guckt, ob das denn jetzt wohl sein muss. Aber grundsätzlich wird da ja sehr, sehr stark drauf geachtet, dass unsere Vierbeiner wirklich in Top-Konditionen, Top-Verhältnissen sind. Und auch sind Stewards am Abreiteplatz, die aufpassen, dass die Pferde quasi in einer guten und offenen Anlehnung sind. Also da wird schon extrem für
Was
viel
heißt für gute, getan. Offene Anlehnung?
Anlehnung ist quasi die Verbindung vom Reiter über den Zügel zum Pferdemaul. Mhm. Und wir haben
also, dass das nicht, es gab dieses, was manchmal gemacht wurde, ne, dass das Maul so an die Brust gezogen wurde.
Richtig, das ist diese
Aufrollen,
Bilder.
Aufrollen oder wie das heißt.
Diese Rollkur hieß das damals. Ja. Dass diese Bilder nicht mehr zu sehen sind und dass das wohl unterlassen wird. Dafür wurde ja viel getan, dass eben Stewards am Viereck sind, die darauf achten, dass diese Anlehnung zwischen Reiterhand und Pferdemaul nicht zu einer engen Anlehnung wird, sondern zu einer offenen Anlehnung, dass das Pferd im Genick und im Maul seine Freiheiten hat, aber doch in einer Verbindung, in einer weichen Verbindung zur Reiterhand steht. Und darauf wird extrem geachtet und das ist auch in meinen Augen sehr, sehr wichtig.
Sie haben eine Internetseite, Sie sind in sozialen Netzwerken unterwegs, Instagram, das gehört ja heute alles dazu. Wie schaffen Sie das?
Ich werde unterstützt. Natürlich mache ich viel selber, aber ich werde auch von einer Agentur unterstützt, die mir da hilft, das alles eben Leute dran teilhaben zu lassen, dass die Menschen sehen, was man so tut und was man so denkt über das, was man tut, dass man so ein bisschen Hintergründe sieht, dass man aktuell auf dem Laufenden gehalten wird, auch gerade jetzt bei solchen tollen Aktionen wie Tokio, dass Leute so ein bisschen mitgenommen werden und ich mache das nicht alleine und mein Mann unterstützt mich auch noch sehr und Instagram habe ich auch meine Unterstützung und Facebook auch, also das klappt schon Hand in Hand, kann man vieles erreichen.
Auf Ihrer Homepage gibt es so eine kleine Andeutung, ja, also Ihr Mann teilt Ihre Leidenschaft für Pferde, aber dann hat er irgendwann mal selber aufgehört und da gibt es nur so Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Jetzt will ich natürlich wissen, was ist passiert?
Oh, das ist schon lange her und mein Mann, wir hatten sogar Reitstiefel und Reithose besorgt und wir sind auch schon zusammen ausgeritten und so. Er hat vor vielen, vielen Jahren früher auch schon mal auf dem Pferd gesessen und dann habe ich ihn auf ein jüngeres Pferd gesetzt, was aber noch nie einen Bocksprung gemacht hat, noch nie im Leben. Es war total brav eigentlich und als er drauf saß, hat es leider einmal gebockt und er ist nicht runtergefallen, aber er hat trotzdem, ja, er fand das ganz nicht ganz witzig, was da passiert ist und hat dann gesagt, okay, ich schaue gern zu, bin gern dabei, ich unterstütze dich, aber selber reiten, das muss nicht sein. Dann hat er das an den Nagel gehängt. Es wäre auch als abends, wir waren auch immer noch spät in der Reithalle unterwegs. Er hat sich dann irgendwann entschieden dafür, dass er mich reiten lässt und den Sport von unten begleitet. Hat unwahrscheinlich ein Auge bekommen, was so stattfindet und wo die Fehler sind oder ob es gut aussieht oder nicht. Und bin natürlich sehr, sehr froh, dass ich diese Unterstützung von ihm bekomme. Das ist ja sehr zeitaufwendig, dieser Sport, und das ist auch nicht selbstverständlich, dass dann der Partner immer so dabei und dahinter
steht. Der selber auch noch arbeitet. Also,
ja.
Ja. Genau. Es gibt so eine Aufnahme, ich glaube, das war auch auf Instagram, ich weiß es nicht mehr, da haben Sie einen Einblick gegeben, wie Sie sich vorbereiten vor einer Kür. Da sieht man Sie, wie Sie da stehen und was aufmalen mit der Gerte in den Sand. Ist das so, dass Sie in Gedanken das dann durchgehen?
Ja, das ist definitiv so. Ich schaue mir so als Vorbereitung nochmal ein, zwei Prüfungen mit diesem individuellen Pferd an und dann gehe ich diese Aufgabe in meinem Kopf durch und überlege mir erstens natürlich die Linienführung, dass ich die Aufgabe, entweder Kür oder auch die Pflichtaufgaben, jetzt mich nicht verreite. Das ist sehr, sehr teuer in diesem Sport. Da wird sehr viel abgezogen von den Punkten. Und die Linienführung und das individuelle Pferd. Ich stelle mir vor, was sind die Stärken, was sind die Schwächen, was mache ich wo, in welcher Ecke mache ich nochmal, treibe ich nochmal ein bisschen oder lobe oder das ist natürlich auch ein Gefühl dann obendrauf, aber man überlegt schon, welche Linie man wie einleitet und wie vorbereitet, dass das Pferd möglichst ideal hinkommt, um diese Lektion dann auch mit Körper und Geist auch dementsprechend absolvieren zu können. Da gehört das Loben von oben drauf dazu, da gehört die Ecke dazu, die man ein bisschen nutzt, um ein Pferd besser zu gymnastizieren, um dann besser in die nächste Lektion zu kommen, das Seitwärts, die Pirouetten, das sind ja alles hochversammelte Lektionen, die fürs Pferd auch anstrengend sind. Mhm. Und je besser ich diese vorbereite und je besser ich das beim Pferd hinterlege und ein positives Gefühl gebe, desto besser kann ich diese Lektion zusammen mit dem Pferd absolvieren. Und desto besser ist nachher das Ergebnis.
Und desto besser können wir jetzt nach Ihren Schilderungen diesen Wettbewerb verfolgen am Fernsehen. Ich finde das immer spektakulär. Ja, es ist einfach eine wahnsinnig hohe Konzentration, die man auch über den Bildschirm spürt. Sie haben vorhin erwähnt, Showtime liebt Bananen. Sie selbst haben mal in einem Fragebogen angegeben, dass Sie gerne Süßigkeiten essen. Ich habe mir jetzt überlegt, vielleicht hilft es ja, noch bessere Leistungen zu bringen, wenn Sie quasi für das Pferd mitnaschen. Denn als kleines Dankeschön gibt es immer für den SWR1-Leute-Gast ein kleines Präsent. Und ich fand es zu lustig, so Gummiteile in Bananenform. Also die natürlich Showy nicht vertragen würde, aber Sie hoffentlich. Und danke, weil Sie nicht rumreisen können in Japan, Japan fürs Handgepäck.
Wow, super.
Ja. Vielleicht schauen Sie rein, sind kurze Geschichten und Einblicke in ein, glaube ich, eigentlich tolles Land, das Sie nicht bereisen können. Aber vielleicht ist die Zeit während des Fluges oder wenn Sie mal irgendwo eine Pause haben und Zeit überbrücken müssen. Herzlichen Dank, dass Sie da waren, Frau Schneider. Wir wünschen Glück, Erfolg und drücken die Daumen, kommen Sie gesund wieder.
Vielen Dank.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.